Guten Abend, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation aus dem Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich freue mich, wenn Sie sich live dazugeschaltet haben. Wir schreiben den 22. Januar im Jahr des Herrn 2025, 19 Uhr. Nach dem jüdischen Kalender ist es heute der 22. Tevet im Jahr 5785 seit Erschaffung der Welt. Live dazuschalten können Sie sich unter dem Link www.kck42.de/webinar, sofern es der 22. Januar 2025 gegen 19 Uhr ist, oder Sie verfolgen unsere Übertragung hier live via Facebook. Wir zeichnen die Sendung aber auch auf und stellen die Aufzeichnung kurz nach der Live-Übertragung in unserem YouTube-Channel KatCitykirche Video zum Nachschauen zur Verfügung. Dort gibt es eine Playlist Glaubensinformation, die man dann entsprechend einsehen kann. Dort können Sie alle Glaubensinformationen ansehen, die wir live gestreamt haben. Zu dieser Playlist kommen Sie übrigens auch, wenn Sie diesen QR-Code hier über meiner Schulter einscannen, dann kommen Sie direkt dorthin. Wir veröffentlichen die Glaubensinformationen auch als Audio-Podcast. Gehen Sie dazu bitte auf die Seite podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie den RSS-Feed zur Glaubensinformation, können sich die Folgen aber auch auf der Seite selber anhören und herunterladen. Oder Sie abonnieren die Glaubensinformation in einem Podcatcher Ihrer Wahl. Wenn Sie Glaubensinformationen suchen, finden Sie die. Oder Sie benutzen eben den RSS-Feed. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie hier zuschauen oder zuhören, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Immer wieder erreichen mich E-Mails mit Fragen nach der Glaubensinformation. Das ist ausdrücklich erwünscht. Wenn Sie Feedback zu den Sendungen haben, Themenwünsche oder Themenanregungen, theologische Fragen allgemeiner Natur, scheuen Sie sich nicht, mir eine E-Mail zu schreiben an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Die E-Mail kommt direkt zu mir. Ich verspreche wirklich, jede E-Mail zu beantworten. Wenn eine Antwort etwas auf sich warten lässt, bitte ich da um Ihr Verständnis, weil manchmal das Mailaufkommen etwas höher ist und ich mir manchmal natürlich auch etwas Zeit nehmen muss, um, wenn die Frage eine ausführliche Antwort nach sich zieht, dann auch entsprechend ausführlich zu antworten. Wenn Sie aber den Eindruck haben, ich antworte so gar nicht, dann kann das den Grund haben, dass Sie bei mir noch in der Warteschleife sind. Vielleicht ist Ihre E-Mail aber auch verloren gegangen. Ist leider, leider offenkundig vor einigen Wochen mal passiert. Da fragte jemand nach, ob ich seine E-Mail nicht bekommen habe. Hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe sie nicht gefunden. Schreiben Sie mir dann einfach doch bitte Ihre E-Mail nochmal neu. Ich verspreche wirklich, jede E-Mail zu beantworten. Und wenn Sie keine Antwort erhalten, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Also dann bitte ich darum, dass Sie mir einfach nochmal neu Ihre E-Mail schreiben. Wenn Sie live bei Facebook dabei sind oder später in YouTube sich das anschauen und mir keine E-Mail schreiben wollen, können Sie auch die Kommentarfunktion nutzen. Da schaue ich immer wieder mal rein und werde dann auf diese Weise versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Heute geht es um Binden und Lösen, die Vollmacht der Kirche. Dieses Thema ist relativ aktuell, denn wir diskutieren ja gerade hier in Deutschland immer wieder die ganz heißen Fragen, etwa um die Frage der Zulassungsbedingungen zum Priesteramt. Muss der Zölibat wirklich noch sein? Ist er noch zeitgemäß? Eine noch drängendere Frage scheint mir aber zu sein, die Frage nach der Weihe von Frauen, der Zulassung von Frauen zu den Weiheämtern. Und da hört man allenthalben von den Oberen, dass die Kirche dazu keine Vollmacht habe. Diesen Satz hat sowohl erstmalig Papst Johannes Paul II. Gesagt, der ja Anfang der 1990er Jahre der Zulassung von Frauen zu den Weiheämtern ein definites Nein entgegengehalten hat. Kirchenrechtler streiten sich bis heute darum, ob diese Aussage möglicherweise unfehlbar war. Ich glaube nicht, dass sie unfehlbar war. Aber Papst Johannes Paul II. Wollte wohl die Diskussion beenden und sagte, basta, da gibt es nichts dran zu rütteln. Deswegen kann man schon sagen, das ist zwar auch nicht unfehlbar, aber von der Lehrautorität des Papstes her so ein Müh unter der Unfehlbarkeit. Und die beiden nachfolgenden Päpste, Benedikt XVI. Und Franziskus, haben das so bestätigt. Also das wird eine schwierige Sache. Vor allen Dingen mit Blick auf die offenkundige Begründung Johannes Pauls II., die Kirche habe keine Vollmacht, das zu verändern. Dahinter steckt der Gedanke, dass der Herr Jesus Christus offenkundig bestimmte Dinge vorgegeben habe, die nicht zu ändern seien. Das ist natürlich für ein Neues Testament eine Steilvorlage, das mal zu überprüfen. Ist das ein Scheinargument oder ist das wirklich so? Oder hat die Kirche vielleicht sogar die Vollmacht, Dinge zu ändern, neue Fragen, die auftauchen, entsprechend zu beantworten? Will sie es vielleicht noch nicht? Dann wäre das tatsächlich ein vorgeschobenes Argument, das in seiner Endgültigkeit eben zu hinterfragen wäre. Wie gesagt, ich beantworte diese Frage nicht als Dogmatiker, nicht als Kirchenrechtler. Da wird man möglicherweise zu anderen Schlüssen kommen. Ich schaue mit Ihnen heute als Neutestamentler in das Neue Testament und wir machen uns da mal auf eine Reise und gucken mal, hat die Kirche tatsächlich keine Vollmacht, bestimmte Fragen zu entscheiden? Es ist, wie gesagt, eine beliebte Floskel, mit der man jede theologische Argumentation in die Schranken weisen möchte. Ist die Bibel also so eine Art Betriebsanleitung für die Kirche, wo man nur reinschauen muss und da steht alles drin? Dann wäre es in der Tat schwierig, sich auf moderne Entwicklungen einzustellen. Dann dürften Kirchen keine Homepages betreiben, sie dürften sich in den sozialen Medien bewegen, man dürfte vielleicht gar kein Auto fahren und Handys benutzen auch nicht. All das gab es zur Zeit Jesu nicht. Hat sich Jesus also dazu geäußert? Es scheint also lohnenswert zu sein, dieser Frage einmal nachzugehen. Hat Jesus bestimmte Dinge festgelegt, die nicht zu ändern sind, wo die Kirche tatsächlich keine Vollmacht habe? Oder hat Jesus in seiner Weisheit dann doch möglicherweise Spielräume eröffnet, in denen die Kirche nach vorne gehen kann und bisweilen gehen muss? Bevor wir in das Neue Testament schauen, schon mal eine Steilvorlage. Denn zum Argumentationsmuster, gerade was die Frauenweihe betrifft, wird ja allenthalben ein anderes Argument immer bemüht. Erstens, Jesus sei ein Mann gewesen und Jesus habe auch nur Männer in den Zwölferkreis der Apostel berufen. Dementsprechend könne man auch nur Männer zu Priestern weihen. Jetzt entbehrt dieses Argument natürlich nicht einer gewissen internen Komik. Denn man nimmt jetzt von den Wesenseigenschaften Jesu und der Zwölf einen Aspekt, nämlich die Männlichkeit, heraus und lässt viele andere beiseite. Alle, von denen wir reden, waren zum Beispiel Juden. Alle hatten wahrscheinlich gehörten wahrscheinlich einer bestimmten Alterskohorte an. Alle hatten ein Handwerk gelernt. Könnte man nicht also auch sagen, es dürften nur Juden zu Priester geweiht werden, die ein Handwerk gelernt hatten, möglicherweise sogar das Fischerhandwerk beherrschen würden? Das tut man aber bewusst ja nicht. Man wählt einen Aspekt heraus und man merkt an dieser Stelle schon, das ist natürlich ein vergleichsweise schwaches Argument, zumal wir innerhalb des Neuen Testamentes von Priestern nicht nur nicht hören, die einzige Stelle, wo mit Bezug auf das Christentum das griechische Wort Hieros, Priester, zu finden ist, ist im Hebräerbrief und dort wird es exklusiv auf Jesus angewendet. Er ist der einzige und wahre hohe Priester. Das Priesteramt, wie wir es heute in der katholischen Kirche kennen, finden wir im Neuen Testament nicht begründet. Was wir, und darauf werden wir gleich eingehen, im Neuen Testament finden, ist die Entstehung des Bischofsamtes. Und das Bischofsamt hat die leitende Funktion der Kirche. Und ja, das muss man sagen, offenkundig war das schon zu neutestamentlichen Zeiten nur Männern vorbehalten. In der spätneutestamentlichen Zeit, also im ausgehenden ersten christlichen Jahrhundert, im beginnenden zweiten Jahrhundert, finden wir das Bischofsamt und das scheint nur von Männern ausgeübt worden zu sein. In den paulinischen Gemeinden, ganz am Anfang der Kirche, gab es sicherlich auch Frauen in Leitungsfunktionen. Die werden ja sogar namentlich erwähnt. Lydia, Phoebe, Chloe, das waren offenkundig Hausbesitzerinnen, die in ihren Häusern die ihre Häuser den Gemeinden zur Verfügung stellen und dort natürlich als Hausherrin, als Domina, die Leitungsfunktion ausübten. Ist aber auch mit dem Priesteramt noch nicht vergleichbar. Das Priesteramt taucht erst in nachbiblischer Zeit im zweiten Jahrhundert auf, als die Bischöfe, die Episkopoi, Mitarbeiter brauchten, weil das Christentum sich immer weiter ausdehnt und sie die Arbeit alleinig schafften und sie dann einen Teil ihrer Vollmachten weitergaben. Oha! Hatte die Kirche überhaupt eine Vollmacht, eine so eigenmächtige Entscheidung zu treffen, ein Amt zu erfinden, das in seiner Ausgestaltung näher an dem Staatsamt des römischen Priesters war im Römischen Reich, als an dem jüdischen Gedanken des Priestertums? Die haben es gemacht. weil es eine Notwendigkeit gab, das zu tun, damit das Christentum entsprechend weiter gedeihen konnte. Wie kamen die dazu? Machen wir uns auf eine Reise, und ein bisschen was habe ich jetzt schon gespoilert, machen wir uns auf eine Reise durch das Neue Testament, um die Frage, hat die Kirche eine Vollmacht, Dinge zu ändern? Am Beginn möchte ich noch ganz kurz zur Entschuldigung sprechen. Sie hören es an meiner Stimme. Ich bin ein wenig erkältet. Ich hoffe, meine Stimme hält durch, aber wir werden es gemeinsam schaffen. Schauen wir einmal in das Neue Testament hinein und wir gehen direkt an den Beginn des Neuen Testamentes, also in die älteste neutestamentliche Schrift, den ersten Brief an die Thessalonicher. Da finden wir eine bemerkenswerte Notiz des Paulus, und zwar in der Frage um das Schicksal der Verstorbenen. Diese Textpassage werden Sie, wenn Sie zu den treuen Zuschauerinnen und Zuhörern der Glaubensinformation hören, schon kennen, weil wir die öfter schon bearbeitet haben, wenn es um die Frage ging, was kommt nach dem Tod. Ich lese die jetzt mal in ihrer Gänze vor. Wir werden jetzt keinen Exkurs hier zur Eschatologie halten. Da würde ich Sie auf andere Glaubensinformationen verweisen wollen. Sondern hier geht es eher um einen bestimmten Vers, den ich gleich hervorheben werde. Ich lese aber den Gesamtzusammenhang noch einmal vor. 1 Korinther, Entschuldigung, 1 Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Brüder und Schwestern, wir wollen euch über die Entschlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn: Wir, die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen nichts voraushaben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. So schreibt Paulus an die Thessalonicher und beantwortet die Frage nach dem Schicksal der Verstorbenen, um die Thessalonicher zu trösten, denn deren große Sorge ist ja, was ist mit den Verstorbenen, die die Wiederkunft Christi nicht erlebt haben? Dass die Antwort des Paulus eine Menge neuer Fragen hervorbringt nach dem Zwischenzustand der Seele, dass er seine eigene Antwort weiterentwickelt. Im ersten Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief. Da verweise ich Sie auf die entsprechende Folge. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie doch da einmal hinein. Den Link lege ich in die Shownotes. Uns interessiert jetzt hier ein Teil der paulinischen Argumentation. Der ist der Vers 15 relevant. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn: Wir, die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen nichts voraushaben. Paulus beruft sich hier dezidiert auf ein Wort des Herrn, auf ein Wort Jesu. Und das Wort, das er hier zitiert, finden wir so in den Evangelien, in anderen Schriften nicht. Das ist aber auch nicht verwunderlich. Die entstehen ja erstmal ein paar Jährchen später. Das älteste Evangelium, das Markus-Evangelium, ist etwa nach 70 geschrieben, der erste Thessalonicher Brief Mitte der 40er Jahre. Was wir aber auch kennen, sind ja Spruchsammlungen Jesu, wo man Logien gesammelt hat. Die berühmte Logienquelle Q, von der man glaubt, dass sie Matthäus und Lukas vorgelegen haben, dass sie die verarbeitet haben. Wir haben das Thomas-Evangelium, eine Spruchsammlung. Es mag also durchaus sein, dass eine Reihe von Jesus-Sätzen, von Jesus-Sentenzen mündlich überliefert wurde. Darauf greift Paulus zurück und beantwortet hier mit der Autorität eines Wortes Jesu: Wir, die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen nichts voraushaben. Okay, könnte man sagen. Das würde doch jetzt geradezu und nachgerade die Argumentationslinie derer stärken, die sagen, die Kirche habe für dieses oder jenes keine Vollmacht. Man dürfe sich offenkundig nur auf das berufen, was Jesus dezidiert gesagt hatte. Fun Fact am Rande, dann müsste man immer noch die Frage stellen, hat Jesus irgendwo dezidiert verboten, Frauen Leitungsaufgaben zu übertragen? Er selbst hat ja von den Weiheämtern noch nicht mal gesprochen. Gibt es dort ein dezidiertes Verbot oder leitet man dieses vermeintliche Nichtvollmacht der Kirche daraus ab, dass Jesus einfach nichts gesagt hat? Das wäre ja ein Argumentum e silentio. Wir halten also im Hinterkopf erstmal, dass Paulus sich in bestimmten Fällen darauf beruft, ein Wort des Herrn zu haben. Diese Bemerkung im Hinterkopf schauen wir uns eine zweite Stelle an, ebenfalls von Paulus, und die finden wir im ersten Korintherbrief. Da sind wir im Kapitel 7 und es geht näher hin um die Verse 8 bis 16. Es geht in dem gesamten Kapitel 7 um viele Fragen rund um Sexualität, Ehe, Partnerschaft, auch Ehelosigkeit. Und wir müssen bei all dem im Hinterkopf haben, dass Paulus ja in der Erwartung der Parousie, also der relativ unmittelbaren, nahen Wiederkunft Christi steht, weshalb sein Argumentationsmuster vereinfacht gesagt so läuft: Am besten wäre es, ihr würdet ehelos leben, es lohnt sich gar nicht mehr zu heiraten, denn der Herr kommt ja bald wieder, dann wird sowieso alles anders sein. Wenn ihr euch aber vor Liebe und vor Sehnsucht innerlich verzehrt und euch dadurch ablenkt von der Wiederkunft Christi, um Gottes Willen, dann heiratet bitte schnell, damit ihr die Birne wieder frei bekommt, um euch auf die Wiederkunft Christi zu berufen. Es gibt also kein Ideal der Ehelosigkeit, es gibt ein Ideal der Konzentration auf die Wiederkunft Christi. So oder so, das ist das Wichtigste, worum es geht. In diesem Textkonvolut, das wir da ab dem 7. Kapitel im 1. Korintherbrief finden, kommt es zu folgender Äußerung des Paulus, wo es um die Frage von bestehenden Ehen, von Ehescheidungen geht, von Ehen zwischen Getauften und Ungetauften. Wir fangen ab Vers an und es geht dann bis zum Vers 16 und ich lese erstmal den Abschnitt als Ganzes durch. Den Unverheirateten und den Witwen sage ich, es ist gut, wenn sie so bleiben wie ich. Wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, sollen sie heiraten. Es ist nämlich besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Den Verheirateten gebiete nicht ich, sondern der Herr. Die Frau soll sich vom Mann nicht trennen. Wenn sie sich aber trennt, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich wieder mit dem Mann und der Mann darf die Frau nicht verstoßen. Den Übrigen sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, Entschuldigung, weiter mit ihm zusammenzuleben, soll er sie nicht verstoßen. Auch wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und er willigt ein, mit ihr zusammenleben, soll sie den Mann nicht verstoßen. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau durch den Bruder geheiligt. Sonst wären eure Kinder unrein, sie sind aber heilig. Wenn aber der Ungläubige sich trennen will, soll er es tun. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht wie ein Sklave gebunden, zu einem Leben in Frieden hat Gott euch berufen. Woher weißt du denn, Frau, ob du den Mann retten kannst? Oder woher weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Paulus gibt also eine sehr pragmatische, lebenspraktische Antwort. Und die ist zweigeteilt. Und sie verweist einmal wiederum auf ein Wort des Herrn, analog zum ersten Brief an die Thessalonicher. Da schreibt er ja hier in Vers 10: Den Verheirateten gebiete nicht ich, sondern der Herr. Die Frau soll sich vom Mann nicht trennen. Wenn sie sich aber trennt, so bleiben sie unverheiratet oder versöhne sich wieder mit dem Mann und der Mann darf die Frau nicht verstoßen. In der Tat finden wir im Matthäusevangelium einen Satz Jesu, der da lautet: Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Also eine Ehe, die zwischen einem Mann und einer Frau und einer Frau und einem Mann, nach katholischem Verständnis gehört immer die potenzielle Offenheit für Kinder dazu, darf nicht getrennt werden. Sie darf nicht getrennt werden. Diese Verbindung ist vor Gott geschlossen und ist gültig. Wenn man diese Beziehung trennt, darf man nicht wieder heiraten, denn dieser Bund ist heilig. Das gilt aber hier im ersten Korintherbrief offenkundig insbesondere für die Ehe unter Getauften. Und dieses Wort achtet die römisch-katholische Kirche bis heute. Eine Ehe zwischen zwei Getauften ist immer sakramental. Heiraten zwei evangelische Christen und Christinnen, also ein Christ und eine Christin, dann ist diese Ehe sakramental. Nur wenn ein Katholik oder eine Katholikin beteiligt ist, muss die sogenannte katholische Formpflicht gewahrt werden. Die katholische Kirche achtet aber prinzipiell jede Ehe zwischen zwei Getauften als sakramental und damit als unauflöslich, weil der Herr eben gesagt hat, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Jetzt ist aber speziell in der korinthischen Gemeinde in der Frühzeit der Kirche natürlich davon auszugehen, dass dort getaufte Christinnen und Christen Mitglieder sind, die mit nicht getauften, mit ungetauften verheiratet sind. Ist gerade in der Anfangszeit sicherlich eher die Regel als die Ausnahme gewesen. Und Fun Fact am Rande, in der heutigen Zeit ist es oft wieder so. Die Christen, evangelisch-katholisch, haben gerade mal so gut 50% Bevölkerungsanteil. Davon ist davon auszugehen, dass da durchaus sehr häufig Ehen zwischen Getauften und Ungetauften stattfinden. Was ist denn mit diesen Ehen? Die Antwort des Paulus ist frappierend. Den Übrigen sage ich nicht der Herr. Paulus hat also genau für diesen Fall kein Herrenwort zur Verfügung und er beantwortet jetzt, der Papst würde sagen, motu proprio, aus eigenem Antrieb diese Frage. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, weiter mit ihm zusammenzuleben, soll er sie nicht verstoßen. Also, der Geist der Worte Jesu wird als solches erstmal gewahrt. Ehe ist Ehe und soll nicht getrennt werden. Auch wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und er willigt ein, mit ihr zusammenzuleben, soll sie den Mann nicht verstoßen. Hohe Bedeutung. In der zeitgenössischen Kultur und Gesellschaft damals hatte vor allen Dingen der Mann das Recht, die Frau aus der Ehe zu entlassen. Paulus führt hier schon mal eine grundständige Wechselseitigkeit an. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären eure Kinder unrein, sie sind aber heilig. Bis dahin könnte man sagen, ist das noch durch das Wort des Herrn gedeckt. Jetzt kommt in Vers 15 das große Aber. Wenn aber der Ungläubige sich trennen will, soll er es tun. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht wie ein Sklave gebunden zu einem Leben in Freiheit, hat euch Gott berufen. Paulus, nicht der Herr, formuliert also hier mit Blick auf die spezifische Situation der Mitglieder der korinthischen Gemeinde einen Ausnahmefall. Er macht dort von einer Vollmacht Gebrauch, die notwendig ist, weil dieser Fall nicht durch ein Wort des Herrn in irgendeiner Weise geregelt oder gedeckt wäre. Und er sagt, wenn der nicht getaufte Partner sich nun halt trennen will, dann darf der getaufte, übrig gebliebene Partner neu heiraten. Das ist insbesondere insofern hochinteressant, als dass Paulus ja vorher ein Ideal formuliert hat, es wäre besser, ihr würdet nicht heiraten angesichts der Wiederkunft des Herrn. Jetzt ist ja aber davon auszugehen, wenn der Ungetaufte sich trennt und der Getaufte bleibt übrig, dass er nicht sofort eine neue Partnerschaft um die Ecke steht. Das heißt, trotz der erwarteten Wiederkunft des Herrn formuliert Paulus hier eine mit Blick auf die Conditio humana, auf das So-Sein der Menschen als solches, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, auch ein Wort Jesu, eine neue Regel. In einem Spezialfall eine Ehe zwischen einer Getauften und einem Ungetauften oder einem Getauften und einer Ungetauften, trennt sich der Ungetaufte, damit wäre der Getaufte frei und darf neu heiraten. Diese Regelung des Paulus kommt aus ihm heraus, nicht aus dem Herrn. Sie ist bis heute im Kirchenrecht als das sogenannte Privilegium Paulinum zu finden. Im Matthäusevangelium gibt es übrigens eine weitere Ausnahme, die dann allerdings dem Herrn selber in den Mund gelegt wird. Auch da gilt nach wie vor, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Es sei denn, es liege ein Fall von Unzucht vor, also Ehebruch. Dann dürfe eine solche Ehe auch geschieden werden und man könnte da entsprechend neu heiraten. Wir sehen also bereits hier in der sehr, sehr frühen Zeit der Kirche, dass neue Fragen, denn die Frage der Ehe zwischen Getauften und Ungetauften ist ja erst nach Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi überhaupt möglich. Die kann vorher ja gar nicht gedacht worden sein. Neue Antworten gefunden werden, aber sie müssen aus dem Geist Jesu herausgefunden werden. Der Paulus formuliert ja nicht irgendeine beliebige Antwort, die ihm gerade am besten passt, sondern er versucht sich am Geist Jesu zu orientieren, an der Weisung. Aber es gibt jetzt eben einen Spezialfall, zu dem er kein Wort des Herrn hat. Und er schafft aus eigener Verantwortung, mit eigener Argumentation, ich sag mal, im Geiste Jesu eine neue Antwort. Aha, die Kirche, hier vertreten oder im Beispiel der Person des Paulus, schafft auf neue Fragen neue Antworten. Neue Probleme heißt, es müssen neue Antworten gefunden werden, wohlgemerkt im Geiste Jesu. Können wir uns diesbezüglich denn auf Jesus selbst berufen? Ja, können wir. Wir schauen uns mal eine Stelle an, die gerade für die katholische Tradition von relativ hoher Bedeutung ist. Da wandern wir einmal ins Matthäusevangelium und in das berühmte 16. Kapitel. Und siehe da, da landen wir mit dem Vers 13 bis 23 an einer bemerkenswerten Stelle, auf die sich immerhin die Legitimation des Papstamtes zurückverfolgen lässt. Ich lese Ihnen den Passus erstmal in Gänze vor. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Auf was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Ich möchte an dieser Stelle, bevor ich auf die Stelle näher eingehe, ein paar Hinweise geben. Wenn man den Text weiterliest, dann sieht man, dass der Petrus da durchaus in Bredouille gerät, weil er mit der Leidensankündigung, die unmittelbar folgt, überhaupt nicht klarkommt. Und er wird von Jesus hier sogar in einem Vers beschimpft: Tritt hinter mich, du Satan, ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Also auch wenn wir Katholiken diese Stelle vorwiegend als Legitimation des päpstlichen Lehramtes nehmen, gibt es dahinter direkt schon eine gewisse Relativierung im Matthäusevangelium. Die darf man eigentlich nicht außer Acht lassen. Das Zweite ist, wir kennen den kontextuellen Globe dieser Stelle nicht. Wir hören sie immer so ein bisschen mit Engelklang im Hintergrund, hier wird das Papstamt begründet. Was ist, wenn die abends beim Lagerfeuer sitzen und das Ganze ist eher in eine kumpelhafte Situation kommt? Dann ändert sich sofort der kommunikative Globe. Nichts in der Aussage wird dadurch falsch, aber es wird doch relativiert. Wir haben dazu ein Video veröffentlicht seitens der katholischen Citykirche, wo wir einfach damit mal durchaus humorvoll gespielt haben, ein paar andere kommunikative Settings zu haben. Nicht um diese Stelle irgendwie zu entschärfen, aber doch zu sagen, guckt noch mal genau hin, da steckt noch viel mehr Potenzial in dieser Stelle drin. Den Link lege ich Ihnen später in die Shownotes. Da können Sie sich das dann entsprechend noch einmal anschauen. Uns geht es jetzt hier um eine spezifische Aussage Jesu. Der fängt ja damit an, dass er fragt, für wen halten die Menschen mich? Dann antworten die Jünger, die einen für Johannes den Täufer, bemerkenswert, der gar nicht so bekannt war, Johannes der Täufer, dann war er durchaus eine beeindruckende Persönlichkeit zeitgenössisch. Andere für Elia, Elia wichtige Figur im Judentum, weil dessen Wiederkunft als Beginn der messianischen Zeit gewertet wird. Immerhin, da gibt es schon Hinweis auf das besondere Wesen Jesu. Übrigens haben Tillmarkenstein und ich zu Elia, werden wir in Kürze eine Folge in unserer Reihe Die Schrifterzähler verfolgen. Die erscheint von heute aus gesehen nächste Woche Dienstag, kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Den Link zu den Schrifterzählern lege ich Ihnen ebenfalls in die Shownotes. Andere für Mose. Okay, für wen haltet ihr mich? Du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann kommt eben die Beauftragung des Petrus, weil er Worte spricht, die nicht Fleisch und Blut offenbart wurden, sondern die alleine vom Vater im Himmel stammen. Jetzt kommt das Spezielle. Ich blende Ihnen den Text nochmal ein für unsere Fragestellung. Hat die Kirche Vollmacht, Dinge neu zu entscheiden? Ich, Vers 19, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Oha! Um welches Binden und Lösen geht es denn hier? Hier ist doch die Frage der Ehe, was vor Gott gebunden wurde, soll der Mensch nicht trennen, steht hier gar nicht zur Debatte. Das ist ein Spezialfall des Bindens und Lösens. Ich sehe hier in dieser Stelle die potenzielle Übertragung der Vollmacht auf Petrus, dass er in der Lage ist, sich neuen Problemen zu stellen, und ich benutze jetzt mal das Sprachspiel, und diese Probleme auch zu lösen, mit Paulus gesprochen, im Geiste Jesu. Und wenn er Lösungen hat, dann soll er sich auch daran binden. Er soll also nicht flatterhaft mal heute so, mal morgen übermorgen so machen, sondern er soll gewissenhaft Probleme, die sich neu stellen, gewissenhaft lösen und neue Antworten finden. Er muss sich also beim Finden der Antwort klar machen, die Entscheidung, die ich hier treffen werde, soll dauerhaft gelten. Dauerhaft vielleicht nicht im Sinne in alle Ewigkeit, weil ja auch da die Dinge sich ändern können, aber es geht hier um eine Warnung vor der Willkür. Der Petrus bekommt hier also durchaus die Vollmacht, Dinge neu zu entscheiden. Er soll sie aber gewissenhaft entscheiden, weil er sich an sein Wort eben auch durchaus bindet. Wenn man im Matthäusevangelium etwas weiterblättert, und zwar lediglich zwei Kapitel, dann sind wir im 18. Kapitel, dann klicken wir mal vor, und da geht es um die Verse 15 bis 20, da lesen wir dann Folgendes. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei mit dir, damit die ganze Sache durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werde. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, was auch immer ihr zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Was im 16. Kapitel noch einigermaßen exklusiv, Entschuldigung, einigermaßen exklusiv für den Petrus galt, wird hier ausgeweitet auf den Jüngerkreis, noch nichtmals nur auf den Zwölferkreis. Wenn man also von einer Vollmacht der Kirche sprechen wollte, müsste man sagen, hier mit Verweis auf das Kapitel 18, die Verse 15 bis 20, insbesondere den Vers 18 im 18. Kapitel, muss man sagen, Jesus sagt doch hier eindeutig, bindet und löst. Wenn ihr aber löst, findet Antworten, die nicht beliebig sind, die nicht der eigenen Befindlichkeit zeitgenössisch gerade empfinden, sondern die in Verantwortung vor dem Himmel geschlossen sind, denn die Antwort, die ihr finden werdet, wird auch im Himmel gelten. Paulus würde eben sagen, wir finden eine neue Antwort im Geist Jesu. Spätestens hier wird deutlich, natürlich hat die Kirche eine Vollmacht, Dinge neu zu entscheiden. Es gibt keine Vollmacht, die nicht erteilt wäre. Man kann nicht darauf berufen, dass es kein Wort des Herrn dazu gäbe. Hat Paulus auch nicht. Er findet dann eine neue Antwort. Man müsste in dieser Frage sein, wir wollen sie nicht entscheiden. Wir wissen nicht, wie wir sie verantwortlich für die Zukunft entscheiden können. Aber man muss selber die Verantwortung für das Nichtentscheiden nehmen. Und auch eine Nichtentscheidung kann eine falsche Entscheidung sein, weil auch sie vor dem Himmel ja verantwortet werden muss. Was, wenn der Heilige Geist gerade anders weht? Mein Doktorvater Helmut Merklein, Gott hab ihn selig, leider viel zu früh verstorben, pflegt an dieser Stelle immer zu sagen, dass das Priesteramt ja im Neuen Testament gerade nicht zu finden sei, dass es eben im ersten, beziehungsweise Quatsch, im zweiten, speziell im dritten Jahrhundert aus einer pastoralen Notwendigkeit verantwortlich heraus entwickelt worden wäre. Und er sagte dann, auch wenn wir es nicht im Neuen Testament finden, könnte es eben unter der Einwirkung des Heiligen Geistes entstanden sein. Dann machte er mal eine Pause und lächelte verschmitzt und sagte, beachten Sie den Konjunktiv. Dann lächelte er wieder nicht und sagte, das gibt uns auch den Fingerzeig, dass wir auf neue Fragen neue Antworten finden können. Heißt aber speziell mit Blick auf das Priesteramt auch, es ist eine zeitbezogene Konstante, die wir mittlerweile dann über gut 1800 Jahre in der Kirche haben, die aber prinzipiell veränderbar ist und veränderbar war. Denn bis in das beginnende zweite Jahrtausend hinein gab es verheiratete Priester in der römisch-katholischen Kirche und sie gibt es heute noch in den orthodoxen Kirchen. Auch das ist nicht in Stein gemeißelt, auch da hat man irgendwann Änderungen vollzogen und in der römisch-katholischen Tradition den Pflichtzölibat eingeführt, für den es gute Gründe gab, damit man keine Vetternwirtschaft und Freundevermehrung betreiben konnte. Die Kirche hat also sehr wohl Vollmacht, gerade auch mit Blick auf die Ausgestaltung des Amtes, neue Antworten zu finden. Und muss man dann nicht im 21. Jahrhundert angesichts der pastoralen Situation, die wir nicht nur in Westeuropa, sondern weltweit haben, wir haben hier noch der Priestermangel, ist im Vergleich etwa zu Lateinamerika gar nicht so groß, muss man dann nicht auch an das Priesteramt dran, muss man nicht über das Wesen des Priesteramtes in sich noch einmal neu nachdenken und so weiter und so weiter. Diese Vollmacht ist erteilt. Was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, wird auf Erden gelöst sein. In der Offenbarung des Johannes heißt es, dass dort der Auferstandene mahnt, ach, werdet ihr doch heiß oder kalt. Ihr seid aber lau und deshalb werde ich euch ausspeien. Diese Angst, nicht zu entscheiden oder aus Angst nichts zu entscheiden, ist einfach zu lau. Das ist kein gutes Argument. Man möge bitte andere Argumente finden. Man kann auch sagen, wir wollen, dass es so bleibt, wie es ist. Aber damit würde natürlich jedem klar, dass das keine himmlische Entscheidung, sondern eine höchst irdische ist. Wie sehr die Vollmacht von Jesus auf die Jünger übergeht, können wir übrigens an einer bemerkenswerten Szene sehen, die bei uns mit dem Pfingstfest verbunden ist. Da wechseln wir einmal in die Apostelgeschichte hinein. Ich blende Ihnen den Text wieder ein. Das ist unmittelbar vor der Auffahrt Jesu in den Himmel, ist der Auferstandene nochmal mit den Seinen versammelt. Und ich fange ab Vers 7 an zu lesen. Es geht aber um den Vers 8. Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an die Enden der Erde. Eine scheinbar unauffällige Stelle, die es bei näherer Betrachtung aber in sich hat. Warum? Wir finden in den Evangelien für die Gruppe um Jesus herum immer den Begriff Mathetes, Jünger, Schüler. Hier wird aber der Begriff Martys, Zeuge, eingeführt. Die Zeit des Jüngerkreises mit dem irdischen Jesus erscheint als eine Art Ausbildungszeit. Und jetzt, wo der Auferstandene zurück zum Vater geht, in den Himmel zurückkehrt, also nicht mehr hier auf Erden in diesem Sinne gegenwärtig ist, auf viele andere Weise gegenwärtig, nicht die Frage, aber nicht in diesem Sinne unmittelbar gegenwärtig ist, überträgt er seinen Jüngern die Vollmacht, als seine Zeugen sein Werk weiterzuführen. Die Zeit der Jüngerschaft ist vorbei, jetzt kommt die Zeit der Zeugen. Fun Fact am Rande. Es gibt viele Gruppierungen und auch in manchen Bistümern solche sogenannte Jüngerschaftsschulen. Man denke nur an das Gebetshaus in Augsburg, wo Jüngerschaftsschulen gepflegt werden. Das unterliegt in meinen Augen einem glatten Kategorienfehler, denn ein Jünger bleibt immer ein Unmündiger. Er bleibt ja immer nur Schüler. Was wir aber in unserer römisch-katholischen Tradition, ich könnte es auf die evangelische übertragen, da gibt es etwas Ähnliches und in der Orthodoxie auch, bei uns in der römisch-katholischen Tradition gibt es das Sakrament der Firmung. Mit der Firmung werde ich aus einem Schüler, einem Mathetes, zu einem Zeugen. Ich soll jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes das Evangelium verkünden, wie von Amts wegen. Ein wichtiger Unterschied. Wir sind eben nicht mehr Jünger als Gefirmte, als Getaufte und Gefirmte oder Konfirmierte. Wir sind Zeugen. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Im Jahr heute 2025. Und da sind natürlich viele Fragen virulent, zu denen wir als Christen und Christen uns verhalten müssen, zu denen Jesus gar nichts gesagt hat, weil es die Phänomene noch gar nicht gab. Wie ist es mit dem Klimawandel? Wie gehen wir verantwortlich mit Energie um? Wie gehen wir mit einer Weltbevölkerung um, die mittlerweile die 8-Milliarden-Grenze überschritten hat? Die Fragen, die stellten sich damals gar nicht. Wir müssen auf neue Probleme neue Antworten finden. Und weil wir seine Zeugen sind, dürfen wir das tun. Schauen wir mal weiter in der Apostelgeschichte. Wechseln wir in das zweite Kapitel hinein und schauen wir da in die Verse 15 bis 26. Da sehen wir nämlich, dass dieses Problem schon von den Aposteln, von dem Zwölferkreis selber, unmittelbar gelöst wurde. Wir haben also das Pfingstereignis, der Heilige Geist kommt herab, Paulus hält seine Pfingstpredigt, die erste Gemeinde entsteht, die ersten Taufen sind, die ersten Bekehrungen und so weiter und so weiter. Dann gibt es hier das Leben der jungen Gemeinde. Und jetzt muss ich mal eben die Bibelstelle suchen. Wir gehen aber vorweg in das 15. in den. Da habe ich mir, glaube ich, den falschen Vers aufgeschrieben. Entschuldigung, ich muss selber jetzt mal kurz suchen. Sie merken daran, das ist live. Da habe ich eine falsche Notiz gemacht. Ich gehe einmal kurz ins. Nein, dann muss es das erste Kapitel sein. Also nochmal Retour. Wir sind also immer noch vor Pfingsten. Entschuldigung, ich mache eine Rolle rückwärts an dieser Stelle. Wir sind im ersten Kapitel. Grandioser Tippfehler in meinem Notizzettel. Da habe ich es. Im ersten Kapitel in Vers 15. Denn es war ja etwas passiert. Die Zwölferzahl, die Jesus installiert hatte, hatte ja eine besondere symbolische Bedeutung. Der irdische Jesus verstand sich ja als zum Volk Israel gesandt, das er restituieren wollte. Das Volk Israel aber fußt auf den 12 Stämmen Israels, die auf die 12 Söhne Jakobs zurückgehen. Deswegen wählt Jesus 12 neue Stammväter aus. Das ist der Grund, warum das Männer sind, weil es im Alten Testament eben 12 Söhne Jakobs sind, auf die 12 Stämme zurückgehen. Das ist der eigentliche Grund. Jetzt ist aber einer von denen ja verlustig gegangen. Der Judas Iskariot ist ja ausgeschert. Wie auch immer, ob er sich selbst umgebracht hat, ob er sich von dannen gemacht hat, das bleibt in den Evangelien etwas ambivalent. Hier in der Apostelgeschichte ist ganz klar, der hat sich umgebracht. Und jetzt muss aber diese symbolische Zwölferzahl, die eschatologisch von Bedeutung ist, wiederhergestellt werden. Gab es eine Anweisung Jesu zu, wie man das gemacht hat? Nein. Die Apostel finden eine neue. Und diese Stelle lesen wir uns vor. Wohlgemerkt, nicht, wie ich irrtümlich vorhin angekündigt hatte, zweite Kapitel, sondern erste Kapitel der Apostelgeschichte. Vor Pfingsten noch. Vor Pfingsten. In diesen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder. Etwa 120 waren zusammengekommen, also fast wie ein Konklave heute, und sagte, Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, das der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Mit dem Lohn für seine Untat kaufte er sich ein Grundstück. Dann aber stürzte er vornüber zu Boden, sein Leib barst auseinander und all seine Eingeweide quollen hervor. Das wurde allen Einwohnern von Jerusalem bekannt. Deshalb nannten sie jedes Grundstück in ihrer Sprache Hakeldamach, das heißt Blutacker. Denn es steht im Buch der Psalmen, sein Gehöft soll veröden, niemand soll darin wohnen und sein Amt soll ein anderer erhalten. Es ist also nötig, dass einer von den Männern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als Jesus der Herr bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde, einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Und sie stellten zwei Männer auf. Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Dann beteten sie, du Herr, kennst die Herzen aller, zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat uns verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Sie warfen das Los über sie, das Los fiel auf Matthias und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Um die Zwölferzahl wiederherzustellen, braucht man ein Verfahren. Dieses Verfahren hatte Jesus nicht reguliert. Hier wird aber von den Anwesenden ein Regelwerk aufgestellt, damit wirklich der Zwölfer, damit dieser neue Mensch, der wirklich im Zwölferkreis zugerechnet werden muss, muss er von Anfang an, angefangen von der Taufe des Johannes, dabei gewesen sein. Fun Fact am Rande. Ob das für alle anderen 12 auch gilt, nach dem Zeugnis der Evangelien wurden die ja teilweise später ausgewählt. Im Johannesevangelium ist am Anfang nach der Taufe des Johannes nur von 4 Leuten die Rede, die dabei waren. Jakobus, Johannes, Philippus und ein gewisser Nathanael. Die anderen kommen, Petrus kommt auch noch dazu, sind also so gesehen 5 Leute. Die anderen kommen erst später. Die übrig gebliebenen 11 sagen aber, damit er authentisch mit dabei sein kann, muss er von Anfang an Augen- und Ohrenzeuge der Ereignisse gewesen sein, bis hin zur Himmelfahrt. Das trifft nur auf 2 Leute zu. Eben auf diesen Matthias, der später dann entsprechend dazugerichtet wird, und auf einen gewissen Josef, genannt Barsabas. Barsabas. Jetzt ist die Frage, wie entscheidet man? Und man entscheidet sich, das loszuwerfen. Also den Zufall, oder das Urteil Gott anheimzustellen. Ist aber eine Entscheidung, die ja die übrigen treffen müssen, das so zu machen. Die hätten nur abstimmen können. Sie sagen, wir überlassen es dem Urteil Gottes, vulgo, dem Zufall. Das ist eine willkürliche Entscheidung, die die setzen, um so letzten Endes auch ja, dem Heiligen Geist die Möglichkeit zu haben, sein Werk dabei zu tun. Das Verfahren als solches aber wird von den 120, die da anwesend sind, offenkundig gebilligt. Es ist eine Entscheidung, die die treffen, für die es kein Wort des Herrn gibt. Das Einzige, was im Hintergrund steht, ist, man möchte die symbolische Zwölferzahl, die auf Jesus zurückgeht, wiederherstellen. Dann kommt das Pfingstfest. Hier haben wir also eine Aposteldefinition oder des Zwölferkreises. Apostel kannst du nur sein, wenn du von Anfang an dabei warst, bis zur Himmelfahrt. Und der Zwölferkreis wird nach diesem Motto wiederhergestellt. Was aber ist mit Paulus? Lukas, der ja auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, weigert sich beharrlich, Paulus Apostel zu nennen, weil er diesen Kriterien nicht genügt. Paulus nimmt aber für sich selbst in Anspruch, ich bin Zeuge des Auferstandenen. Der hat mich persönlich angesprochen. Gab keine Zeugen dafür, konnte man glauben oder nicht, aber für Paulus war das völlig unzweifelhaft und deswegen schreibt er immer wieder, ich bin ein Apostel wie Sie. Passt aber nicht in diese Definition rein. Wir verehren wie selbstverständlich heute die beiden Apostelfürsten in der römisch-katholischen Tradition, Petrus und Paulus. Das ist so eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Weil wir sagen, wir nehmen die weitere Definition, die der Paulus offenkundig hatte und nicht die engere des Lukas. Mit welchem Recht? In der Bibel, im Neuen Testament haben wir unterschiedliche Definitionen. Die Kirche macht also sehr wohl davon einer weiteren Vollmacht Gebrauch, weil sie besser ins Schema passt, weil wir natürlich dem Paulus unsere heidenchristliche Existenz verdanken. Niemand wäre möglicherweise auf die Idee gekommen, in Rom, in der Hauptstadt der Heiden, später im 16. Jahrhundert einen großen Dom zu bauen, den Petersdom, wenn der Paulus nicht bis dahin gekommen wäre, um der dortigen Gemeinde zu predigen. Wir sehen also da schon im Neuen Testament eine viel größere Vielfalt, als es uns lieb ist. Aber es gibt noch ein Problem. Auch wenn die ersten Christinnen und Christen, die Apostel im Sinne der lukanischen Definition und Paulus, die doch relativ nah bevorstehende Wiederkunft Christi erwarteten, verzögerte sich diese sogenannte Parousie. Die Apostel starben, Paulus starb, die ersten Christen starben, Jesus ist nicht wiedergekommen. Ja, wir sind im Jahr 2025 und wenn Sie und ich ganz ehrlich sind, eigentlich erwarten wir immer noch die Wiederkunft des Herrn, aber so richtig, dass es morgen passieren könnte, ist uns nicht wirklich bewusst. Wir leben nicht wirklich aus diesem Geist. Wie bei den frühen Christen war das so. Wie gesagt, 1. Thessalonicher Brief wurde das ja sogar zu einer Problemfrage hochstilisiert. Jetzt sterben aber irgendwann die Zwölf und auch Paulus, manche, wie der Jakobus der Ältere sogar sehr früh. Wer ist denn jetzt Träger dieser Vollmacht, wenn die nicht mehr da sind? Denn die Vollmacht, die Binde- und Lösevollmacht, geht ja zuerst auf den Petrus über. Ja, im Matthäusevangelium ist nicht ganz klar, ist das dann der Zwölferkreis, der sie bekommt, oder der Jüngerkreis. Matthäus denkt offenkundig an einen Jüngerkreis. Aber in der frühen Kirche hatten die Zwölf doch schon eine sehr hohe Autorität. Paulus erkennt sie ja im Galaterbrief an. Er geht extra nach Jerusalem, um denen, die die Säulen der Kirche sind, der Gemeinde sind, sein Evangelium vorzulegen, damit er nicht in die Irre geht. Daran besteht also kein Zweifel, dass die Zwölf eine hohe Autorität haben. Wo verbleibt aber deren Vollmacht, wenn die einfach abtreten? Die finden eine Lösung. Und eine Lösung, diese Lösung ist angedeutet in einem spätneutestamentlichen Schreiben, nämlich dem ersten Brief an Timotheus. Blende ich Ihnen ein, suche mal die mal eben raus, da sind wir im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 4. Und da fangen wir an, glaube mit dem Vers 14. Ich gucke mal gleich, ob wir da nicht einen Vers vorher anfangen müssen. Aber zuerst blende ich Ihnen den Text ein. Hoppla. Ja, genau, ich meinte 1 Timotheus, Kapitel 4, Vers 14. Da schreibt der Autor, zu den sogenannten Deuteropaulinen, also einen Brief aus der paulinischen Schule, aber nicht von paulinischer Hand verfasst. Dazu ist er viel zu jung, dieser Brief. Der spricht schon in eine Zeit hinein, wo die Kirche sich institutionalisiert hat und wo Ämter entstanden sind. Zum Beispiel das Amt des Episkopos, des Aufsehers. Und wir haben hier ein Schreiben an einen solchen Episkopos mit den entsprechenden Mahnungen, wie ein solcher Episkopos sich zu benehmen hat. In diesem Schreiben finden wir ab Kapitel 4, Vers 14 folgenden Hinweis: Vernachlässige Gnade nicht, die in dir ist und die dir verliehen wurde, als dir die Ältesten aufgrund prophetischer Worte gemeinsam die Hände auflegten. Dafür sollst du sorgen, darin sollst du leben, damit alle deine Fortschritte offenbar werden. Aha. Dieser Episkopos, an den hier geschrieben wird, hat sein Amt erhalten durch Handauflegung. Und man möchte ergänzen und Gebet. Die haben also die Vollmacht übertragen durch Handauflegung und Gebet, ein Vorgang, den wir in unserer römisch-katholischen Tradition heute Weihe nennen würden. Das können wir hier in neutestamentlicher Zeit schon sehen. Offenkundig ist ein Vorgang bedacht, der ungefähr so aussehen könnte, den paraphrasiere ich jetzt: Die Apostel übertragen die ihnen verliehenen Vollmachten durch Handauflegung und Gebet an Nachfolger, die damit Träger der apostolischen Vollmacht werden, und zwar vollumfänglich. Die Nachfolger nannte man im lukanischen Sinn natürlich nicht mehr Apostel, denn dazu musste man ja die Bedingungen aus Apostelgeschichte 1 erfüllen, die nur auf diesen Josef und den Matthias zutrafen. Man musste also einen neuen Namen für sie finden und den übernahm man aus dem griechischen Verwaltungswesen. Wir finden im Neuen Testament in den Gemeinden, die etwas später entstehen, zwei Termini für die Ämter. Der eine ist der des Presbyters, des Ältesten. Das ist ein Begriff, der kommt aus der jüdischen Synagogalverfassung und hat dort durchaus auch eine synodale Konnotation, weil der Kreis der Ältesten, der Presbytäs, die Gemeinde leitete. Die tauchen ja auch auf. Wir haben also so eine Art Synkretismus. Das sind die Ältesten, die die Hände auflegen. Und wir haben einen Begriff aus dem griechischen Verwaltungswesen, den Episkopos. Epi ist auf, Skopos ist Seher. Das war so eine Art Amtsvorsteher. Ganz normal in der Behörde, in der griechischen Polis, gab es den Episkopos, der halt das Amt leitete. Und diesen Begriff übernahmen die Christen und bezeichneten damit ihre Gemeindeleiter. Das war der Episkopos, der Aufseher. Und aus Episkopos wird sprachlich Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof. Das deutsche Wort Bischof ist abgeleitet vom griechischen Episkopos. Man kommt also in der frühen Kirche, dadurch, dass sich die Wiederkunft Christi doch offenkundig radikal verzögert, motu proprio, aus eigenem Antrieb, darauf, eine Lösung zu finden, ohne ein Wort des Herrn. Man legt ihnen die Hände auf, überträgt unter Gebet die Vollmacht und offenkundig gab es in der frühen Kirche sogar noch eine Legitimation durch die Gemeinde, durch das Gemeindegremium der Ältesten. In der frühen Kirche galt, entweder wählt die Gemeinde den Bischof und er wird durch Handauflegung und Gebet von anderen Bischöfen bestätigt, oder die anderen Bischöfe entsenden einen, dem sie die Hände auflegen werden und lassen ihn durch die Gemeinde bestätigen. Was wäre das heute für ein Segen, wenn wir das in unserer römisch-katholischen Kirche auch noch hätten? Ja, es gibt eine Wahl von unten oder eine Bestätigung von unten, die aber von oben gleichzeitig legitimiert wird. Da wird nicht einfach ein Bischof in ein Bistum gesandt, wo der vielleicht gar nicht willkommen ist. Nein, die Diözesanen müssten bestätigen und umgekehrt können die natürlich nicht aus eigener Befindlichkeit irgendeinen berufen, der ihnen willfährig ist. Nein, der müsste von oben bestätigt werden. So war es in der frühen Kirche. Hat Jesus das schon geregelt? Nein. Denn Jesus hat ja die Gründung einer Gemeinde nicht wirklich im Sinn gehabt. Er wollte Israel restituieren. Seine Bewegung war wahrscheinlich eher eine Bewegung auf Zeit. Dass da eine ganze Kirche daraus entstehen wird, ist ein nachösterliches Phänomen durch das Wort, durch das Wirken des Heiligen Geistes, was da beschrieben wird. Und da mussten die frühen Christen entsprechend eine Regelung finden. Auch dazu habe ich mal einen Artikel geschrieben, hat Jesus Gemeinde gewollt. Einen Link lege ich Ihnen in die Shownotes. Wenn Sie für diese Fragestellung sich interessieren, schauen Sie da mal hinein. Also auch hier finden wir, die frühen Christinnen und Christen nehmen sich die Vollmacht, diese Frage entsprechend zu regulieren. Muss ja auch sein, sonst käme man an dieser Stelle ja gar nicht weiter. Wir finden übrigens im 1. Timotheusbrief im 5. Kapitel dann noch einen erweiterten Hinweis, der nochmal auf diese Handauflegung abhebt. Den will ich Ihnen auch nicht vorenthalten, deswegen blenden wir den nochmal ein. Wir gehen also ins 5. Kapitel und da heißt es in Vers 22, in eher negativer Erbrenzung, lege keinem vorschnell die Hände auf und mache dich nicht mitschuldig an fremden Sünden, bewahre dich rein. Also wer die apostolische Vollmacht bekommen soll, durch Handauflegung und Gebet, muss sich in irgendeiner Weise schon bewährt haben. Wir finden also hier Hinweise auf das, was wir später, bis heute in der römisch-katholischen Tradition, die Weihe nennen werden. Handauflegung und Gebet bedeutet, wir bekommen die Vollmacht der Apostel übertragen, gilt für die Episkopoi, für die Bischöfe. Erst im 2. Jahrhundert, als das Christentum wächst und sich zunehmend ausbreitet, werden die Episkopoi, die frühchristlichen Episkopen, hingehen und werden einen Teil ihrer Vollmachten weitergeben an Menschen, die wir später Priester nennen werden. Ein Priester ist bis heute zuvorderst ein Mitarbeiter eines Bischofs. Ein Priester wird immer auf einen Bischof hingeweiht. Man nennt das in der römisch-katholischen Tradition, er wird ihm ins Herz gepflanzt, er wird inkardiniert. Ein Priester kann auch nicht einfach das Bistum wechseln. Er müsste dazu, und das ist möglich, aber es ist etwas aufwendiger, erst aus dem Herz des einen Bischofs heraus operiert, exkardiniert werden, natürlich in Anführungszeichen, und dann in das Herz des neuen Bischofs inkardiniert eingepflanzt werden. Man wird also bei der Weihe immer auf den Bischof geweiht, der einen weiht. Ihm verspricht man auch Gehorsam und Treue und seinen Nachfolgern. Wenn dieser Bischof stirbt oder versetzt wird, ein neuer Bischof kommt, wird dieses Treueversprechen symbolisch erneuert. Das Priesteramt ist also gar nicht so autark, wie man denkt, sondern es hängt am Episkopen. Und das hat damit zu tun, dass die frühchristlichen Episkopen so ab dem 2. Jahrhundert dieses Amt erst schaffen. Ja, die schaffen ein neues Amt. Das Priesteramt ist eine Schöpfung der Kirche. Gab es dazu ein Wort des Herrn? Nein, im Gegenteil. Die Priester nennt man ja oft Pater oder Vater oder Pastor oder Hirte. Im Neuen Testament heißt es aber aus dem Munde Jesu, du sollst dich nicht Vater nennen lassen. Niemand sollt ihr Vater nennen aus dem Vater im Himmel. Im Hebräerbrief, es gibt nur einen wahren Hirten, das ist Jesus Christus. Ja, was machen wir denn da? Die Kirche hat sich offenkundig die Vollmacht genommen, es dann doch zu tun und sich sogar über ein Wort Jesu hinwegzusetzen. Kann man das verstehen? Ja, kann man, weil die Kirche eben die Binde- und Lösegewalt sehr wohl hat. Werfen wir unseren Blick abschließend noch auf einen Text aus dem Markus-Evangelium. Wir gehen da in das 2. Kapitel des Markus-Evangeliums hinein und da in die Verse 21 und 22. Ich rufe mir den Text erst hier auf, dann blende ich ihn Ihnen auch ein. Da ist er schon. Da heißt es folgendermaßen. Niemand näht ein Stück neuen Stoff auf ein altes Gewand, denn der neue Stoff reißt vom alten Gewand ab und es entsteht ein noch größerer Riss. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche. Der Wein ist verloren und die Schläuche sind unbrauchbar. Junger Wein gehört in neue Schläuche. Dieses Wort, das ich Ihnen hier in der Variante des Markus-Evangeliums zitiert habe, finden wir auch bei den anderen beiden Synoptikern. Es gibt also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um ein authentisches Jesuswort handelt. Kein Beweis, aber eine hohe Wahrscheinlichkeit. Was sagt Jesus hier? Er macht eine Unterscheidung, die wir seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den Fachbegriffen auch sprachlich nachvollziehen. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht auf der einen Seite von der Tradition, Traditio im Singular. Die Tradition ist, wenn man so will, ich versuche das einfach auszudrücken, das authentische Wort Gottes, das wir natürlich nicht verändern können. Wir können natürlich nicht die Urkunde unseres Glaubens, die Bibel, nach eigenem Gutdünken abändern. Jede Übersetzung hat deshalb eine hohe Verantwortung, weil natürlich eine Übersetzung aus dem Griechischen oder Hebräischen etwa ins Deutsche natürlich auch immer Interpretationsentscheidungen mit sich bringt. Die müssen aber verantwortbar getroffen werden. Man hat aber manchmal Bibelausgaben, wie zum Beispiel die sogenannte Bibel in gerechter Sprache, wo man dann als Bibelwissenschaftler steht und sagt, ja, da ist dann schon Willkür drin. Also ich bin da persönlich immer skeptisch. Ich verstehe jeden, der das als großen Wurf empfindet. Meine Skepsis bleibt erhalten, weil man da doch sehr tief manchmal in Texte eingreift, sodass es teilweise auch missverständlich oder falsch verständlich wird. Die Tradition, den Glauben an sich, kann man und darf man natürlich nicht ändern, ohne dass man ihn verfälscht. Aber davon unterscheiden wir die Traditiones, die Traditionen. Da könnte man nochmal sogar unterteilen in Brauchtümer, Gepflogenheiten oder wie auch immer. Die Traditionen sind erstmal möglicherweise kulturell unterschiedlich, führen aber ein gewisses Eigenleben, sodass es manchmal zu Verwechslungen mit der Traditio kommt. Ein Beispiel. Die Traditio des Weihnachtsfestes ist, das Wort wird Fleisch. Gott wird Mensch. Jesus Christus ist der menschgewordene Sohn Gottes. Das wäre die Traditio. Im Glaubensbekenntnis würden Sie das finden. Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen und so weiter und so weiter. Wie wir dieses Weihnachtsfest feiern, gehört aber zu den Traditiones. Tannenbäume gehören nicht zum inneren Glaubensgut, aber in unseren Breiten gehört es irgendwie dann doch zum Fest dazu, sodass das zu einem Distinktionsmerkmal wird. Ja, sogar in der südlichen Hemisphäre stellt man Tannenbäume auf, obwohl das da gar keinen Anlass gibt. Der Tannenbaum ist sogar eher keltischen Ursprungs, den man christianisiert hat. Die können Weihnachten sehr wohl ohne Tannenbaum feiern. Weihnachten ohne die Erinnerung an die Menschwerdung Gottes können sie aber streng genommen nicht feiern. Dann würden sie irgendwie ein Jahreswenden-End Gottes, was weiß ich, nee, ohne Gott, ein Jahreswende-End-Flügelpuppenfest oder so etwas feiern. Dann wären sie aber außerhalb des christlichen Bereiches. Weihnachten ohne die Memoria, die Erinnerung, die Vergegenwärtigung der Menschwerdung Gottes geht nicht. Für uns gehört da ganz viel drumherum. Der Adventskreis, der Tannenduft, Weihnachtsoratorium von Bach, was weiß ich was. Das sind Traditiones, die sind wandelbar. Der Kern bleibt gleich. Der Wein gehört manchmal aber auch in neue Schläuche, wenn die alten Schläuche nicht mehr passen. Man könnte also sagen, wir haben das Glaubensgut, den inneren Kern, und wir haben die Verpackung, die von Zeit zu Zeit wechselt. Und jetzt wäre die Entscheidung nochmal wichtig, die eigentlich auf einer Weltsynode diskutiert werden müsste, ist das Priesteramt in der Ausgestaltung, wie wir es kennen. Traditio? Oder gehört es nicht doch zu den Traditiones? Die Tatsache, dass es biblisch nicht zu finden ist, sondern erst im 2. Jahrhundert auftaucht. Die Tatsache, dass die frühchristlichen Episkopoi, die ersten Bischöfe, gar nicht diesen Anspruch hatten, wie Bischöfe sie heute haben, diesen monarchischen Anspruch. Nein, sie waren Träger der apostolischen Vollmacht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sie hatten die Leitungsfunktion. Deutet für mich eher darauf hin, dass die Ausgestaltung des Amtes zu den Traditionen im Plural gehört, auch wenn sie sehr, sehr alt sind, damit prinzipiell wandelbar. Und die Wandelbarkeit muss berücksichtigt werden, um die Traditio, die Weitergabe des Glaubens, zu ermöglichen. Scheitern wir in unserer heutigen Zeit, zumindest in unserer Kultur hier, nicht gerade auch deshalb oft an der Weitergabe des Glaubens, weil wir die Verpackung, die Traditiones, oft für wichtiger halten als das eigentliche Glaubensgut? Diese Frage hätte auf der Weltsynode oder dem synodalen Weg diskutiert werden müssen, mit offenem Visier und, wenn es notwendig sein muss, auch mit gehörigem Streit. Denn dass Streit auch dazu gehört, das sehen wir schon in der Auseinandersetzung zwischen einem lukanischen Apostel Petrus und einem nach eigenem Verständnis ebenso gültigen Apostel Paulus, der nach dem Apostelkonzil, wo eine Vereinbarung getroffen wurde, auch die nichtjüdischen Heiden, die getauft sind, gehören vollgültig zum Volk Israel dazu, zumindest aus Sicht des Paulus, in Konflikt gerät, weil der Petrus eine getroffene Absprache, nämlich der Mahlgemeinschaft zwischen Heiden und Juden, unterläuft. Und was macht der Paulus? Er versteht, er widersteht dem Petrus ins Angesicht hinein. Manchmal muss gestritten werden. Auf der Weltsynode hat man das Schweigen gelobt. Im Schweigen kann niemand streiten. Im Schweigen hört man auch nicht immer die Stimme Gottes, sondern manchmal nur den eigenen Vogel. Es könnte der Heilige Geist sein, aber manchmal eben auch nicht. Wer weiß es schon. Gestritten muss werden, damit die Kirche einen guten Weg in die Zukunft findet. Und ja, neuer Wein gehört in neue Schläuche. Die Vollmacht dazu hat Jesus längst erteilt. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Rückmeldungen zu dieser Folge haben, schreiben Sie mir gerne an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie in 2 Wochen wieder dazuschalten. Am 5.2.2025 geht es um das Thema Alles, was atmet, lobe den Herrn. Dann geht es um eine Einführung in die Psalmen. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In diesen Tagen ist es mir ein Anliegen, immer wieder den Frieden über Israel herabzurufen mit einem Psalmwort. Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. In allen da draußen ein herzliches Glück auf!